für Justitia, der Justiz-Talk aus Hessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser ist Andreas May, der leitende Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, unser Gast. Herr May ist Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, kurz gesagt der ZIT. Und wir haben bereits in diversen anderen Podcast-Gesprächen über die Arbeit der ZIT gesprochen und wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch mit den Verantwortlichen selbst zu sprechen. In dem Gespräch mit Herrn May haben wir über die Aufgaben der ZIT gesprochen, wie die sogenannten Internet-Staatsanwälte im Darknet ermitteln, wie die Zerschlagung der Emotet-Schadsoftware gelungen ist und was sich für die Strafverfolgungsbehörden ändern müsste, um noch effektiver vorzugehen. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr May, wie geht es Ihnen nach Ihrer Quarantäne-Session?
Mir geht es wieder besser. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, nach einem Auslandsaufenthalt in der Ukraine, einem Auslandsaufenthalt, der einen Verfahrensbezug aufgewiesen hat. Wir werden uns ja wahrscheinlich über dieses Verfahren auch noch näher unterhalten, leider Covid-positiv getestet worden zu sein. Und die letzten beiden Wochen habe ich in Quarantäne verbracht, bin aber jetzt wieder auf dem Weg der Besserung.
Sehr gut. Und Sie konnten von zu Hause aus genauso gut arbeiten wie im Büro?
Ja, das ist Homeoffice ist in unserer Zentralstelle üblich. Wir haben sehr schnell schon umgestellt in Covid-Zeiten und sind komplett Homeoffice-fähig.
Sehr gut. Dann steigen wir auch direkt ein. Die ZIT hat im vergangenen Jahr ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Und wenn Sie jetzt einmal zurückblicken, was ist Ihr Eindruck? Inwiefern hat sich die Arbeit innerhalb des Teams, aber auch mit behördlichen Schnittstellen in diesem Zeitraum verändert?
Ja, aus meiner Sicht ist kaum noch etwas stehen geblieben, wie es früher war. Wir waren ja so eine Art Pilotprojekt zu zweit. Jeder musste alles machen. Wir hatten praktisch keinen Unterbau. Es gab kein Sekretariat, keine Wachtmeister, keine IT-Forensiker. Wir waren so eine Stelle, wo man mal geschaut hat, funktioniert das Ganze? Braucht man sowas überhaupt? Und wie entwickelt sich das? Ja, und wie sich es dann entwickelt hat, das ist, muss man sagen, schon auch aus meiner Sicht so retrospektiv nach 10 Jahren sensationell. Wir sind immer größer und größer geworden. Wir haben unseren Zuständigkeitsbereich ständig ausgeweitet, ständig verändert. Und das ist das Spannende an dieser Zentralstelle. Wir sind kein sehr statisches Gebilde, wir sind hochdynamisch. Wir ändern sozusagen unsere Struktur mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und das ist auch der Grund, wieso die Arbeit hier in diesem Bereich für mich noch so hochspannend ist.
Wenn Sie sagen, Sie haben mit 2 Mitarbeitern oder zu zweit angefangen, wie viel sind Sie mittlerweile?
Mittlerweile sind wir haben noch nicht alle Stellen besetzt. Wir sind drauf und dran, auch die restlichen Stellen zu besetzen. Wir sind 13 Staatsanwälte, aber auch ein großer Unterbau von 8 Sekretariatsmitarbeitern. Wir haben eine IT-Forensikerin, die bei uns beschäftigt ist. Wir haben einen eigenen Wachtmeister. Das heißt, wir sind ja so eine kleine eigenständige Truppe geworden, wie eine kleine Behörde.
Und die ZIT gilt ja unter anderem als Ansprechpartner für das Bundeskriminalamt, insbesondere hier natürlich für die Internetstraftaten. Und als operative Zentralstelle bearbeitet die ZIT besonders umfangreiche und aufwendige Ermittlungsverfahren aus Deliktsbereichen wie der Kinderpornografie, Darknet-Kriminalität und Cyberkriminalität. Wenn man jetzt diese aufgezählten Bereiche hört, ordnet man die einer sehr, ich sag jetzt mal, dunklen Seite zu und man hat mit diesen Themen wahrscheinlich eher weniger im Alltag zu tun. Man kann vielleicht hier von einer Parallelwelt sogar sprechen. Wie ist es, in dieser zu arbeiten?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Die Anforderungen an die einzelnen Mitarbeiter sind, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind, völlig unterschiedlich. Wie bereits gesagt, wir ändern ständig unseren Zuständigkeitszuschnitt. Als jüngstes Kind ist der Bereich Hate Speech hinzugekommen, ein Thema, das bis vor wenigen Jahren noch gar nicht so sehr auf unserem Schirm war. Wir Hessen sind ja besonders leidvoll davon betroffen, gerade im Zusammenhang mit der Ermordung von Dr. Lübcke. Wir haben uns diesem Kriminalitätsfeld zugewandt. Das ist für uns auch eine relativ neue Tätigkeit. Wir sind hier dabei, auch wieder in ganz enger Abstimmung mit dem BKA uns auszurichten, diese Verfolgung möglichst effektiv zu gewährleisten. Und das macht durchaus relativ große Probleme, weil es natürlich Massenkriminalität ist, die bewältigt werden muss. Es gibt andere Deliktsbereiche, Da spielt Massenkriminalität nicht die ganz große Rolle, wie beispielsweise bei der Verfolgung von Cybercrime im engeren Sinne. Da sind es oft hochtechnische Dinge, die uns umtreiben. Da muss man erstmal verstehen, wie die Täter agieren und muss versuchen, das Ganze dann A zu ermitteln und B auch rechtlich zu verorten. Das ist auch sicherlich nicht immer einfach. Besonders belastend für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist natürlich der Bereich sexueller Missbrauch von Kindern, Bekämpfung der Kinderpornografie. Das war von Anfang an eigentlich eine Art Steckenpferd von uns. Da haben wir unser Augenmerk drauf gerichtet. Auch da ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit dem BKA über viele Jahre hinweg gewachsen und die Anzahl an Ermittlungsverfahren ist stetig gestiegen in diesem Segment. Und der vierte Bereich ist auch ein Bereich, der noch nicht sehr alt ist. Wir haben uns relativ frühzeitig schon der Darknet-Kriminalität zugewendet. Hier sehen wir, dass im Prinzip eine Verlagerung ganz normaler Kriminalität, also Waffenkriminalität, Drogenkriminalität, gefälschte Ausweise, sich verlagert hat in großem Stil in eben diese Parallelwelt Darknet, in der es ebenfalls sehr, sehr schwer ist, erfolgreich zu ermitteln. Ja, wir haben da immer wieder neue Wege beschritten, um da letztendlich auch erfolgreich sein zu können.
Nun haben Sie es schon angesprochen, im Darknet wird unter anderem Drogen- und Waffenkriminalität bekämpft. Hat sich die Szene, sage ich jetzt einfach mal, im Zeitraum Ihrer Ermittlungen verändert?
Sie ist viel professioneller geworden. Man muss dazu sagen, was das diese Internetermittlungen oder auch diese Internetkriminalität massiv unterscheidet von Ermittlungen in der realen Welt, ist, dass wir ein Phänomen sehen, das wir bislang so in dieser Form nicht kannten, nämlich das Phänomen des Crime as a Service. Das heißt, Sie brauchen heute, wenn Sie in diese Welt eintauchen als Krimineller, weder über das Know-how zu verfügen, über das technische Know-how zu verfügen, solche Straftaten zu begehen, noch über die Infrastruktur. Sie werden für jede Form von Kriminalität Dienstleister zur Verfügung stellen, die ihnen teilweise sehr, sehr kleinteilig alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen, was sie benötigen, um letztendlich in ihrem Deliktsfeld erfolgreich zu sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das heißt, wenn Sie etwas Geld in die Hand nehmen und die richtigen Dienstleister erfinden, dann werden Sie möglicherweise sehr gut geschützt vor Strafverfolgungsbehörden, ja, ihrer Betätigung nachgehen können. Das heißt, die Szene ist einfach professioneller geworden.
Nun funktioniert das Darknet ja nicht so, dass ich www.darknet.de eingebe, sondern es baut natürlich auf Anonymität auf. Wie gelingt es Ihnen denn trotzdem, tatsächlich auch Ermittlungserfolge zu erzielen und die Täter auch zu fassen?
Ja, immer ein bisschen schwierig zu beantworten, alles zu verraten, was wir so drauf haben, gerade in der Öffentlichkeit. Ich kann vielleicht generell eines dazu sagen. Mir ist es immer sehr wichtig, sehr junge, innovative Kräfte in meiner Einheit zu haben, die auch mal ganz neue Wege gehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben, das war noch vor Darknet-Zeiten, mit einem ähnlichen Phänomen zu kämpfen gehabt. Das war Verschleierung mittels Proxy-Servern oder VPN-Diensten, also Verschleierung der IP-Adressen, was das Darknet sozusagen selbsttätig macht. Hier haben wir beispielsweise mal tatsächlich ein kriminelles Forum lokalisieren können und auch dann erworben, um es weiter zu betreiben, Technik in dieses Forum einzubringen und durch den Weiterbetrieb mit Einsatz dieser Technik letztendlich dafür zu sorgen, dass wir klar IP-Adressen hatten, sodass wir dann eine ganze Reihe von Kriminellen auf diesem Forum ermitteln konnten. Ein völlig neuer Ermittlungsansatz, die Übernahme und der Weiterbetrieb eines kriminellen Forums. Das ist an ganz enge rechtliche Voraussetzungen geknüpft. Es ist hochpersonalintensiv gewesen, diese Maßnahme. Aber diese Pilote, neue Dinge zu machen, das ist das, was, glaube ich, hochreizvoll ist. Und das ist auch hochreizvoll für die jungen Kollegen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu versuchen, ob man das technisch möglich und rechtlich zulässig dann umsetzen kann. Und das ist uns in den letzten Jahren natürlich auch mit Hilfe der Expertise des Bundeskriminalamtes immer wieder gelungen.
Nun passt meine nächste Frage ganz gut dazu, nämlich neue Dinge. Und zwar nehmen ja auch die Messenger-Dienste immer mehr zu und geraten auch in ein negatives Licht. Inwiefern glauben Sie, dass gerade da die Chats in Zukunft eine Rolle spielen werden, auch bei Ihren Ermittlungsverfahren? Oder spielen sie vielleicht auch schon eine Rolle? Ja.
Ja, die spielen schon eine große Rolle, das muss man ehrlich sagen. Wir haben zunehmend festgestellt in letzter Zeit, dass kriminelle Foren, große kriminelle Plattformen auch im Darknet schließen. Und der Trend zu sehen ist, dass man sich Messenger-Diensten zuwendet. Wir haben auch schon relativ erfolgreich Verfahren in diesen Messenger-Diensten geführt. Das macht es natürlich für uns fast ein wenig schwieriger, weil es gibt natürlich eine nahezu unerschöpfliche Anzahl verschiedener Messenger, die genutzt werden können. Die Messenger sind durchgängig, Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, eine klassische Überwachungsmaßnahme ist in dieser Form nicht möglich. Und auch hier, dieses Feld wird uns noch vor ganz enorme Herausforderungen stellen.
Muss man hier vielleicht auch an die Unternehmen herantreten, um da was zu ändern? Oder wie kann man das Problem lösen?
Ja, das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich, das muss man ehrlich sagen. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion um die staatliche Backdoor, wie man gerne sagt, also den Zugriff von Ländern direkt in die Messenger-Dienste, in die Server der Messenger-Dienste hinein. Ich glaube, das ist etwas, was wir gar nicht wollen. So eine Komplettüberwachung, das kann niemals im Sinne von Strafverfolgungsbehörden sein, aber punktuell möglicherweise Zugriff zu erhalten mit richterlichen Anordnungen unter gewissen Voraussetzungen, das wäre sicherlich natürlich sehr hilfreich.
Nun haben Sie es zu Beginn schon angesprochen, Sie waren in der Ukraine unterwegs und im Rahmen eines, ich sage jetzt mal, weiteren Ermittlungserfolgs der ZIT, nämlich die Zerschlagung der Schadsoftware Emotet. Ja. Vielleicht können Sie uns hier einmal mit auf die Reise nehmen und einmal sagen, wie das gelungen ist und vor allem, warum denn Emotet tatsächlich so gefährlich ist.
Ja, es ist gelungen, mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit, vor allen Dingen der Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, die dieses Verfahren polizeilicherseits geführt haben. Man muss sich das so vorstellen, die Emotet-Infrastruktur war hochkomplex, verteilt über Hunderte von Servern weltweit und mit Abertausenden von infizierten Systemen, die betroffen waren. Unser Verfahren beginnt im Prinzip eigentlich relativ einfach. Wir haben Hinweis auf ein winziges Stück dieses Netzwerkes, einen betroffenen Server in Deutschland. Wir analysieren diesen Server, wir stellen die Daten sicher und jetzt hangeln wir uns sozusagen über lange, lange Zeiträume hinweg durch dieses Netzwerk und zwar im Prinzip weltweit. Das heißt, wir stellen Inhalte sicher von Servern im Prinzip weltweit, analysieren, wohin funken diese Server und wir stellen fest, das ist ein sehr, sehr komplexes System. Wir nennen das ein kaskadierendes System von Verschleierungsservern. Es gibt verschiedene Verschleierungsebenen, sogenannte Tiers, Tier 1, Tier 2, Tier 3 Ebenen. Und jetzt muss man sich mühsam sozusagen durch dieses Netzwerk graben, um irgendwann mal dann vielleicht irgendwann mit viel Glück einen Klarnamen zu bekommen. Und das ist uns gelungen. Ja, es ist unser Beschuldigter in der Ukraine gewesen und wir waren uns sehr, sehr sicher, dass er Zugriff hatte auf eine sehr, sehr hohe Ebene dieser Server, also eine Ebene, die uns dann ermöglichte, letztendlich eigene Technik zu verteilen, wobei man es sagen muss, es ist im Prinzip hat das Ganze funktioniert wie ein Update, ein Update einer Basisversion dieses Trojaners. Es klingt sehr, sehr harmlos. Im Prinzip ist es auch hoffentlich so harmlos gewesen, denn die betroffenen Systeme weltweit konnten dieses Update ziehen, zogen dieses Update und um es vielleicht sehr untechnisch auszudrücken, dieses Update hat nichts anderes gemacht, als eine Weiche umzustellen. In dem Trojaner ist sozusagen eine Liste integriert, zu welchem System dieses betroffene System funkt. Man kann sich das vorstellen wie so eine IP-Adressenliste 1, 2, 3, 4 und dann gucken wir immer, welcher Server ist gerade verfügbar und gibt mir weitere Befehle. Und diese Weiche, funke bitte zu Server 1, 2, 3, 4, wurde umprogrammiert. Funke jetzt zu Servern 5, 6, 7, 8 und diese Server sind allesamt Server von uns. Das heißt, wir haben diese betroffenen Systeme samt und sonders, wir nennen das gesinkholt, das heißt, wir haben sie sozusagen in eine Quarantäne verschoben. Mhm. Und damit letztendlich stehen dieses Netzwerk auch zerstört.
Spannend. Und das ist jetzt sozusagen der Erfolg von Deutschland ausgehend. Und man kann jetzt auch wirklich beruhigt sagen, dass weltweit dieses System zerschlagen wurde. Und dass nicht irgendwelche Lücken genutzt wurden, um alternative Wege zu finden. Aber gut, sicher ist wahrscheinlich nichts, oder?
Eigentlich ist es ganz einfach. Der Trojaner ist natürlich noch da. Emotet gibt es noch. Aber das Botnetz ist zerschlagen und der Botnetz ist die Infrastruktur, um ganz, ganz viele völlig unterschiedliche Straftaten zu begehen. Emotet ist im Prinzip so eine Art Türöffner, so eine Art Downloader, der macht eine Tür auf. Das heißt, das betroffene System ist, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, offen wie ein Scheunentor. Und alles, was danach passiert, ist im Prinzip in der Hand der Täter. Das heißt, man kann andere Trojaner, wie beispielsweise hier, was standardmäßig wurde, mehr oder weniger automatisiert Trickbot nachgeladen. Trickbot ist ein Grabber, der liest das ganze System aus, der klaut, oder ein Stealer, der klaut die ganzen Passwörter. Im Prinzip wird der sämtliche digitalen Identitäten, also alles, was sie an Diensten nutzen, inklusive der zugehörigen Passwörter, auslesen. Händisch wurde dann häufig noch Rike nachgeladen. Rike ist eine ganz boshafte Verschlüsselungs- und Erpressungssoftware. Das heißt, das System wird verschlüsselt und dann werden sie erpresst, einen gewissen Betrag in der Kryptowährung zu bezahlen, damit ihr System wieder geöffnet wird. Aber es hätte beispielsweise auch die Möglichkeit bestanden, schlicht und einfach alle Systeme voll zu verschlüsseln und einfach abzuschalten. Wenn man sich vorstellt, dass diese Systeme weltweit, diese Server weltweit, die davon betroffen waren, möglicherweise Server sind, die in kritischen Infrastrukturen stehen, die in Krankenhäusern stehen, dann kann man auch nur erahnen, von welchem Nutzen es war, dieses Botnetz letztendlich zu zerstören. Dass das Ganze möglicherweise dazu führt, dass irgendwann vielleicht schwer abschätzbar in welcher Zeit, wieder ein neues Botnetz kreiert wird und das Ganze wieder von vorne losgeht. Das liegt in der Natur der Sache. Mit diesen Straftaten werden unglaubliche Summen verdient, sodass da ein hohes Interesse ist, das Ganze wieder ins Leben zu rufen. Aber jetzt erstmal ist das Botnetz weg und das war für uns ein Riesenerfolg.
Ich will noch auf einen weiteren großen Erfolg zu sprechen kommen, nämlich die Zerschlagung der kinderpornografischen Plattform Elysium. Mhm. Ich glaube, das war im Jahr 2017. Mhm. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal mitnehmen. Was war da jetzt im Vergleich zu der Zerschlagung von Emotet der Unterschied und welche Ausmaße hatte das auch am Ende?
Ja, Elysium beginnt im Prinzip ganz, ganz anders. Elysium beginnt mit dem Hinweis der australischen Behörden. Da sieht man, wie wichtig es ist, weltweit vernetzt zu sein. Die Ermittlungen liefen zunächst, muss man erst mal sagen, relativ schleppend. Wir haben dann ganz anders als hier bei Emotet. Emotet sind im Prinzip reine Cyberermittlungen, sehr, sehr technisch. Haben wir natürlich auch, wie häufig im Darknet, mit verdeckten Ermittlern gearbeitet. Wir haben verdeckte Ermittler eingesetzt. Wir sind auch hier neue Wege gegangen bei der Täterermittlung. Und letztendlich ist es uns, und das muss man wirklich sagen, da war ein bisschen Glück dabei, aber auch natürlich zum Schluss am Ende des Tages waren das sehr glückliche Umstände für uns. Hatten wir Zugriff auf einen Beschuldigten, einen Administrator, und dieser saß auch noch in unserem Zuständigkeitsbereich. Das heißt, wir waren originär zuständig für dieses Verfahren. Ja, und dann ist das natürlich immer ein Verfahren, was einem vor eine ganz, ganz große Herausforderung stellt. Man muss sich vorstellen, man hat jetzt Zugang zu einem Backend, man weiß, wo die eigentliche Infrastruktur von Elysium, dieser Plattform, gehostet ist. Das heißt aber auch, man hat hier im Prinzip, sieht unglaublich viele Straftaten, wenn man diese Festplatte jetzt sicherstellen würde oder diesen Server sicherstellen würde. Aber man hat eben keine Straftäter. Und das heißt, man muss einfach weiter ermitteln und das Ganze immer in dem Zwiespalt, dass man natürlich ganz schwere Straftaten sofort aufdecken muss, was auf der anderen Seite aber dann die Gefahr in sich birgt, dass das ganze Verfahren zerplatzt. Also das sind hoch belastende Ermittlungen, das muss man sagen. Und uns ist es gleichwohl hier gelungen, nicht nur die Verantwortlichen zu lokalisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Tätern, die schwersten Missbrauch an Kindern begangen haben und dann diese Missbrauchshandlungen in diesem Forum auch veröffentlicht haben.
Wie viele Täter waren das am Ende? Können Sie sich
das, kann ich momentan, das kann ich momentan nicht sagen. Es ist ja schon auch ein Augenblick zurück. Es ist, glaube ich, auch nicht seriös zu sagen, weil man Folgendes dazu sagen muss: Diese Täter sind natürlich international verstreut und wir geben natürlich alle unsere Informationen, die wir haben, auch an die ausländischen Partnerstellen. Und oft kriegen wir da am Ende des Tages nicht mehr die Rückmeldung, wie viele Täter dort im Ausland noch ermittelt worden sind. Was mir noch präsent ist auf diesem Verfahren ist, es hat tatsächlich zu einem der größten Missbrauchsskandale in Österreich geführt. Dort ist ein Täter ermittelt worden, der international vernetzt war, der selbst seine eigenen Kinder, aber auch Kinder, die er betreute, sozusagen professionell zum Missbrauch, also gewerblich zum Missbrauch zur Verfügung gestellt hat. Das sind ganz, ganz schwere Straftaten gewesen, die dann auch in Österreich aufgedeckt werden konnten.
Also da sieht man tatsächlich, was die internationale Vernetzung auch am Ende bewirken kann. Also
ja, ohne eine internationale Zusammenarbeit, ohne Partnerdienststellen, ohne eine ganz enge Vernetzung mit den ausländischen Partnerdienststellen ist in unserem Bereich eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit überhaupt nicht denkbar.
Nimmt man denn das auch mit nach Hause oder wie geht man denn damit dann um? Denn es sind ja schon hochemotionale und schreckliche Sachen, die man dann wahrscheinlich auch sieht.
Also ich muss dazu sagen, ich bin selbst schon lange oder schon seit längerer Zeit nicht mehr im Bereich vor allem der Bekämpfung der Kinderpornografie tätig. Ich habe das Ganze über 20 Jahre gemacht und muss gestehen, ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht mehr machen muss, weil es natürlich belastet. Es gibt so einzelne Verfahren, die bleiben einem besonders in Erinnerung und sicherlich brennen sich die Bilder aus diesen Verfahren auch ein. Natürlich versucht man sehr professionell damit umzugehen, das Ganze eher auf einer rechtlichen und technischen Ebene abzuarbeiten. Aber es gibt immer wieder mal natürlich Verfahren, wo man sehr nah dann auch an die Menschen mit rankommt. Man muss wissen, wir in der ZIT, wir begleiten die Verfahren sehr direkt. Wir sind in aller Regel bei den Durchsuchungen, bei den Festnahmen zugegen. Ich war jetzt ja auch in der Ukraine unmittelbar bei der Durchsuchung zugegen vor Ort, weil wir natürlich auch diese Verfahren mit unserer rechtlichen Expertise unterstützen wollen. Und da ist es sicherlich im Bereich sexueller Missbrauch, Kinderpornografie natürlich schon problematisch. Und wenn man plötzlich so direkt unmittelbar so auf ein Opfer trifft, wenn man es selber anhört und sich dann über mehrere Stunden manchmal hinweg anhören muss, was dieses Kind erlebt hat, ich denke, das sind Dinge, die wischt man nicht einfach so weg.
Was fehlt Ihnen denn noch, um die Ermittlungsverfahren vielleicht noch effektiver zu gestalten? Was wünschen Sie sich vom Gesetzgeber, wenn man das so formulieren kann?
Ich bin es gewohnt, dass das Leben kein ich bin's gewohnt, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Das heißt, dass ich mit dem letztendlich umgehen muss, was mir an rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Was ich mir persönlich wünschen würde, damit ich mich nicht allzu sehr in Details jetzt verstricke, wäre, ich wünschte mir einmal eine grundsätzliche, komplette Überarbeitung unseres Rechts. Unser Rechtssystem ist ein sehr gutes Rechtssystem, aber es ist eben hochanalog. Es ist überhaupt nicht digital. Und ich vergleiche so ein bisschen unser Recht immer mit deutschen Straßen. Es wird wenig komplett neuer Belag aufgezogen, aber es werden viele Löcher gestopft. Und man muss sagen, dieses Löcherstopfen und nennen wir es mal Flickschusterei, die führt oft dazu, dass wir sehr, sehr schnell wieder vor neuen Ermittlungsproblemen stehen. Ich wünschte mir, dass man unser ganzes Rechtssystem, vor allem die Strafprozessordnung, das heißt unser Handwerkszeug, einmal digitalisiert, mal einer ganz kritischen Prüfung unterzieht und dass man dann letztendlich Rechtsvorschriften schafft, die völlig unabhängig von eingesetzter Technik funktionieren. Das heißt, die Technik offen formuliert sind und das sind sie momentan in der Tat nicht, die sich eher an der Eingriffstiefe, an dem Grundrechtseingriff orientieren. Das wäre etwas, was ich mir schon lange wünschte. Aber das ist natürlich etwas, was wahnsinnig schwierig ist, so ein ganzes Rechtssystem mal komplett zu novellieren. Da ist es natürlich viel einfacher, einzelne Vorschriften irgendwie anzupassen. Wie gesagt, ich wünschte, man würde sich unserem gesamten Recht einmal unter diesem Blickwinkel Digitalisierung des Rechts zuwenden.
Zu Beginn Zu Beginn haben wir mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Jetzt mal den Blick nach vorne, also 10 Jahre von hier aus, also in 10 Jahren. Wo sehen Sie dann die ZIT, beziehungsweise was denken Sie, wie sich gerade auch die Cyberkriminalität bis dahin verändern wird? Das ist natürlich eine schwierige Prognose, aber...
Ja, dieser Blick in die Glaskugel ist nahezu unmöglich. Das muss man sagen. Aus meiner Erfahrung heraus wird sich Cyberkriminalität immer, immer mehr professionalisieren. Nehmen wir ganz einfach das Beispiel dieser Ransomware. Wenn wir diese Ransomware-Verfahren am Anfang sehen, da waren Privatleute betroffen, die wurden um relativ kleine Beträge erpresst. Wenn wir das Phänomen Ransomware heute sehen, sehen wir zunehmend, dass betroffen von Ransomware Großunternehmen sind, behördliche Einrichtungen sind, dass die Summen, die heute erpresst werden, in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, uns steht zu befürchten, dass zunehmend große Wirtschaftsunternehmen, behördliche Einrichtungen, man sieht es jetzt beispielsweise an dem SolarWinds-Hack, so nenne ich ihn mal, auch das ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dass man sozusagen in eine Lieferkette hinein einen Trojaner einbringt, der zur Folge hat, dass offensichtlich eine Vielzahl von kritischen Infrastrukturen dann betroffen von diesem Hack sind. Ich glaube, da wird die Reise hingehen und das Ganze macht Cyberkriminalität noch viel, viel, viel gefährlicher. Das heißt, es sind nicht irgendwie ein paar kleine Script-Kiddies, die ein bisschen spielen gehen und sich freuen, wenn sie ein paar Euro erpressen, sondern ich denke schon, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass wir es mit hochgefährlichen Angriffen zu tun haben werden. Und diese Angriffe werden uns vor riesige Herausforderungen stellen.
Ich will am Ende noch kurz zu dem Abschnitt Hate Speech zu sprechen kommen. Sie sind ja auch, oder die ZIT ist ja auch Kooperationspartner der Initiative Hessen gegen Hetze, beziehungsweise auch Keine Macht dem Hass. Ja. Wie wichtig ist dieses Anliegen und tatsächlich auch die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz, die ja auch offensichtlich extrem zugenommen hat?
Also uns ist das sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir gesehen haben, dass es eben nicht nur bei Hass im Netz bleibt. Dieses Phänomen an sich ist schon mehr als nur unschön, diese Verrohung der Sprache und des Umgangs miteinander. Aber wir sehen natürlich, dass diese Verrohung von Sprache und Umgang im Netz natürlich dann irgendwann auch umschlägt auf das reale Leben, auf gesellschaftliche Umgangsformen. Bedauerlicherweise sehen wir, dass in Covid-Zeiten, wo viele, viele Menschen zu Hause sind, diese Verrohung von Umgangsformen leider noch zunimmt, das muss man sagen. Offensichtlich führt der geringer werdende direkte Kontakt auch dazu, dass man glaubt, sich im Netz austoben zu müssen. Uns ist das ein echtes Anliegen, diese Kriminalität zu bekämpfen. Deswegen ist diese Kooperation, die hier von Seiten des Hessischen Ministeriums geschlossen wurde, auch eine sehr wichtige, weil sie Dinge einbezieht, die wir so nicht leisten können als Strafverfolgungsbehörden. Wir kümmern uns um Strafverfolgung, aber was in der Tat bei uns häufig immer noch zu kurz kommt, sind die Opfer dieser Straftaten. Da brauchen wir Spezialisten, die sich den Opfern zuwenden. Hate Speech hat ganz andere Mechanismen, die Bekämpfung erfordern, beispielsweise das Phänomen der Gegenrede ist ein ganz, ganz wichtiges. Wenn alle Menschen schweigen, dann funktioniert kein vernünftiger Diskurs mehr. Wir haben einen Kooperationspartner, der sich ausschließlich dieser Gegenrede im Netz zugewendet hat. Das sind Dinge, die Strafverfolgungsbehörden nicht auf dem Schirm haben und auch nicht leisten können. Und dementsprechend ist diese Kooperation ein sehr, sehr ganzheitliches System. Und das macht es aus meiner Sicht so gut, dieses Kooperationsmodell. Jetzt kommt hinzu, dass wir alle hoffen, dass irgendwann das Gesetz zur Hate Speech Bekämpfung, so nenne ich es mal ganz untechnisch, umgesetzt werden wird. Dann werden wir auch noch professionellere Strukturen bekommen in Zusammenarbeit wieder mit dem BKA und hoffentlich dann auch diese Massenkriminalität, die momentan wirklich sehr schwer zu verfolgen ist, weil uns die rechtliche Handhabe fehlt, dann auch ein Stück weit besser verfolgen können.
Super, dann nehmen wir das als Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für den interessanten Einblick in die Ermittlungstätigkeiten und mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt und viel Erfolg weiterhin bei den anstehenden Ermittlungen. Vielen Dank, Herr May.
Sehr gerne, wir tun unser Bestes.
Ich danke auch allen, die in dieser Folge wieder dabei waren und zugehört haben und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Zeit für Justitia, der Justiz-Talk aus Hessen.